Das Leben ist kein Ponyhof? Warum eigentlich nicht? Zeit für mehr soziale Gerechtigkeit. Willkommen beim Podcast des SOVD in Niedersachsen. Und hier sind Ihre Moderatorinnen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Kein Ponyhof. Mein Name ist Stefanie Jekel, ich bin die Pressesprecherin des SOVD in Niedersachsen. Und mit mir im Studio ist wie immer meine liebe Kollegin Katharina Lorenz. Hallo Katharina.
Hallo Steffi.
Unsere Sozialrechts- und Sozialpolitik-Expertin. Was wichtig ist, weil wir heute über ein ganz besonderes Thema sprechen, nämlich über Transidentität. Ich finde, das findet in der Öffentlichkeit noch viel zu wenig Widerhall. Deswegen haben wir uns überlegt, das könnte auch mal ein Thema für unseren Podcast sein.
Genau.
Vielleicht ist das aber auch ein Thema, was die Menschen nicht direkt mit dem SOVD irgendwie in Verbindung bringen.
Das
oder auch mit unserer Beratung oder so. Dann erklär doch bitte mal, warum das für uns als SOVD doch ein wichtiges Thema ist.
Also transidentitäre Personen sind ja die Personen, die das Gefühl haben, dass ihr Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugeordnet wurde, aufgrund von den äußerlichen Geschlechtsmerkmalen, nicht übereinstimmt.
Ja.
Und das können Transmänner, Transfrauen zum Beispiel sein, also binäre Personen, es können auch non-binäre Personen sein. Und gegebenenfalls ist hier tatsächlich auch ein Anspruch gegeben, weil wenn der innere Leidensdruck einfach irgendwann zu groß wird, dass man sagt, ich fühle mich einfach nicht mehr wohl in diesem Körper, den ich habe und da stimmt irgendwas nicht, dann gibt es die Möglichkeit, dass die Krankenkasse hier gegebenenfalls Kosten übernimmt für Psychotherapie, für möglicherweise auch Operationen und weitere Behandlungen, die dann notwendig sind.
Ja, also um es mal ganz klar zu machen, ne, da ist ein Mensch und der hat bei der Geburt das männliche Geschlecht zugewiesen bekommen und merkt aber im Laufe seines Lebens, dass er sich eher dem weiblichen Geschlecht zugehörig fühlt. Das wäre zum Beispiel...
Genau, das wäre dann zum Beispiel binär. Mhm. Also das heißt, es wäre dann jemand Transfrau. Mhm. Oder wenn diese Person sagt, ich fühle mich halt eher dem weiblichen Geschlecht zugehörig. Mhm. Es kann aber auch sein, dass man sich in so einem Spektrum befindet, dass man sich also weder als Mann noch als Frau ansieht oder fühlt. Und dann spricht man tatsächlich von non-binären Personen.
Okay. Also wie so oft, wenn es irgendwie um den Körper und die Seele geht, geht es halt auch tatsächlich um leider um Kostenübernahme.
Genau, klar, ja? Natürlich.
Und wie wir ja aus unserer Erfahrung wissen, geht da vieles häufig immer schief, wird abgelehnt und die Leute haben da tatsächlich ordentlich Stress mit und das belastet sie zusätzlich.
Genau.
Das zeigt ja auch so ein bisschen der Fall, den du heute zu dem Thema mitgebracht hast. Schieß doch mal los.
Genau. Also es geht um Kai, 27 Jahre alt und Kai identifiziert sich als non-binär, also weder als Mann noch als Frau.
Okay.
Kai hat dann, weil es gibt ja so ein neues Selbstbestimmungsgesetz, das heißt, darfst deinen Geschlechtseintrag auch ändern lassen beim Einwohnermeldeamt, also beim Standesamt. Das heißt, im Pass wird dann zum Beispiel halt, wenn da jetzt weiblich steht, kannst du das auf männlich ändern lassen. Du kannst auch das auf divers ändern lassen oder du kannst es halt auch komplett streichen. Das heißt also, die Möglichkeit gibt es auch, keine Angabe zu machen. Und diese Möglichkeit ist mittlerweile sehr, sehr einfach. Das heißt,
wollte ich gerade sagen,
genau.
Du gehst da einfach hin und oder musst du Nachweise erbringen oder wie läuft das? Weißt du das?
Genau. Also früher war es so, man musste tatsächlich ein medizinisches Gutachten vorlegen und verschiedene andere Voraussetzungen nachweisen, dass man überhaupt das Geschlecht ändern lassen konnte.
Okay.
Und das ist durch dieses neue Selbstbestimmungsgesetz tatsächlich halt jetzt sehr vereinfacht worden. Das heißt, ich stelle einen Antrag und nach einer bestimmten Frist von 3 Monaten ist es dann so, dass der Eintrag dann auch einfach geändert wird, wenn ich mich nicht umentschieden habe.
Ah, okay. Also das heißt, diese 3 Monate sind auch nochmal dazu da, um nochmal finale Bedenkzeit zu haben.
Ja, genau. Das ist eigentlich nur so eine 3-monatige Frist, die man da nochmal eingeräumt hat. Aber eigentlich ist das im Grunde ein relativ einfacher Vorgang.
Okay.
So. Und das hat halt Kai machen lassen. Das heißt, Kai ist halt so hingegangen zum Standesamt und gesagt, keine Geschlechtsangabe.
Ja.
Also ohne Angabe. Mhm. Weil Kai, wie gesagt, sagt, Kai fühlt sich weder als Mann noch als Frau.
Okay.
Und Kai hat dann eine Psychotherapie gehabt und hat im Laufe dieser Psychotherapie dann auch gemeinsam mit der Therapeutin beschlossen, sich die Brüste abnehmen zu lassen. Also eine beidseitige Mastektomie vornehmen zu lassen.
Ja.
Weil Kai sagte, ich kann einfach im Grunde halt mit diesen äußerlichen Geschlechtsmerkmalen einfach schlecht umgehen. Ich werde immer als weiblich identifiziert, obwohl ich mich weder als weiblich noch als männlich halt fühle. Mhm. Und deswegen ist der Leidensdruck halt einfach so groß für mich, dass diese Brustentfernung notwendig ist.
Okay, das ist schon ein krasser Schritt auch, ne?
Das ist ein krasser Schritt, genau. Das hat sich Kai aber auch sehr, sehr gut überlegt. Mhm. Und Kai hat dann bei der Krankenkasse, bei der zuständigen Krankenkasse, einen Antrag gestellt auf Kostenübernahme.
Also das ist ja nichts, wofür ich dann wahrscheinlich einfach so ins Krankenhaus gehen kann und das, die Kosten werden übernommen.
Genau.
Aber Kai hat doch psychische Probleme, also es ist dann nicht irgendwie medizinisch indiziert?
Ja, aber es ist tatsächlich nicht so einfach zu sagen, okay, ich lasse das jetzt einfach machen und die Krankenkasse zahlt dann einfach. Das heißt, ich muss halt vorher einen Antrag auf diese Kostenübernahme stellen, weil das Problem an der ganzen Sache ist ja, eigentlich haben wir ja einen gesunden Körper. Mhm. Also eigentlich ist diese Brustabnahme tatsächlich nur aufgrund des inneren Leidensdrucks notwendig.
Nur in Anführungszeichen, ne?
Ja, und nicht, weil zum Beispiel halt eine Brustkrebserkrankung vorliegt und dann im Grunde klar ist, medizinisch indiziert.
Ja.
Die Ärzte im Krankenhaus sagen, ja, okay, das ist halt jetzt so eine OP, die muss durchgeführt werden. Mhm. Und dann entscheidet sich der Patient dafür oder dagegen.
Ja.
Und hier ist es so, dieser innere Leidensdruck muss ja zumindest irgendwo nachgewiesen werden. Also so sieht es das Gesetz tatsächlich vor.
Okay.
Dass man gegenüber der Krankenkasse halt dann nachweist, der innere Leidensdruck ist tatsächlich jetzt so groß, dass tatsächlich hier diese Notwendigkeit besteht.
Aber das konnte Kai doch bestimmt ganz gut machen. Er war ja in Therapie, also da gab es dann ja sozusagen eine psychotherapeutische Einschätzung.
Ja, und da liegt tatsächlich der Hase im Pfeffer, weil das Problem an der ganzen Sache ist, hätte Kai jetzt gesagt, ich fühle mich als Mann und ich brauche deswegen diese Brustentfernung, dann wäre es nach dem Selbstbestimmungsgesetz und nach den Begutachtungsrichtlinien des medizinischen Dienstes kein Problem gewesen.
Ah.
Aber dadurch, dass Kai non-binär ist und Kai auch als non-binär identifiziert, hat die Krankenkasse hier tatsächlich gesagt, nee, es liegt ja kein Transsexualismus vor, der nach dieser medizinischen Begutachtungsrichtlinie dann tatsächlich halt über eine Mastektomie gegebenenfalls tatsächlich therapiert werden kann.
Ja.
So. Obwohl das natürlich halt auch echt ein Ausdruck ist, der von Anno dazu mal eigentlich stammt und eigentlich die tatsächliche aktuelle wissenschaftliche Situation gar nicht real wiedergibt. Aber da wäre es dann kein Problem gewesen, weil nach den medizinischen Begutachtungsrichtlinien ist es so, dass wenn wir Personen haben, die sich als Transmann oder Transfrau fühlen, dann sind tatsächlich geschlechtsangleichende Operationen möglich. Bei Personen, die non-binär sind, nicht.
Und diese Unterscheidung macht man, weil?
Die macht man, weil man tatsächlich keinen aktuellen medizinischen Begutachtungsrichtlinien hat. Und
das ist ja immer eine gute Begründung, ne? Wir haben keine Richtlinie und keine Regelung, deswegen gibt's das nicht.
Genau, also es gibt eine Leitlinie der Gesellschaft für Sexualforschung, die sogenannte S3-Richtlinie oder Leitlinie. Und da ist es halt so, dass man tatsächlich da auch die non-binären Personen mit aufgenommen hat. Das heißt, man hat halt geschaut, was hilft hier gegebenenfalls weiter? Welche Behandlungsmethoden sind halt notwendig, um hier auch den inneren Leidensdruck zu mildern? Das ist aber kein Gesetz. Das ist auch nichts, wonach sich tatsächlich die Krankenkasse richten muss. Das ist einfach nur eine Leitlinie. Und es gibt keine medizinische Begutachtungsrichtlinie aktuell. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem, was wir haben.
Okay, ganz, ganz offensichtlich, weil wenn du das alles so erzählst, nehme ich mal an, dass Kais Antrag dann abgelehnt wurde von der Krankenkasse aus exakt diesen Gründen, oder?
Genau, korrekt. Die Krankenkasse hat gesagt, Kai identifiziert sich als non-binär, also weder als Mann noch als Frau. Und für solche Personen gilt diese medizinische Begutachtungsrichtlinie nicht und deswegen müssen sie ablehnen. Und mit diesem Bescheid ist dann Kai zu uns gekommen.
Okay. Konnten wir denn irgendwas für Kai tun? Also, weil es ist ja immer so ein bisschen schwierig, ne? Also, Krankenkassen berufen sich dann immer auf irgendwas, aber du hast ja auch gesagt, es ist nur eine Richtlinie und es ist kein Gesetz. Also, das heißt, kann man die Krankenkasse trotzdem auf irgendwas festnageln oder ist das eine Ermessensentscheidung dann der Krankenkasse? Was haben wir denn dann irgendwie gemacht?
Also, bei Kai war es so, dass wir noch das Glück hatten, dass wir vor dieser Bundessozialgerichtsentscheidung, die jetzt 2024 entschieden wurde, das Widerspruchs- und Klageverfahren geführt haben. Das muss ich dazu jetzt erst nochmal sagen.
Ja.
Weil es ist halt tatsächlich so, dass es immer wieder Einzelfallentscheidungen auch für non-binäre Personen gab von Sozialgerichten, die dann gesagt haben, hier liegt tatsächlich eine Geschlechtsinkongruenz vor. Das heißt, wir haben einen inneren Leidensdruck, der ist so massiv, der ist es auch nachvollziehbar durch medizinische Begutachtung, dass wir hier tatsächlich auch eine geschlechtsangleichende Operation zulasten der Krankenkasse vornehmen
lassen
können.
Okay, das waren aber Ausnahmefälle.
Das waren Einzelfallentscheidungen immer wieder, genau. Das heißt, man musste tatsächlich, wir sind dann in den Widerspruch gegangen, da hat die Krankenkasse natürlich auch wieder abgelehnt, das war uns aber schon fast klar, dass das tatsächlich der Fall ist. Und dann sind wir vor das Sozialgericht gegangen und haben eine Klage erhoben. Und da war es tatsächlich so, dass das zuständige Sozialgericht halt in diesem Fall von Kai auch entschieden hat, dass in diesem Fall eine geschlechtsangleichende Operation, also diese beidseitige Mastektomie, tatsächlich um den inneren Leidensdruck, das ist immer wichtig halt zu minimieren, die einzig mögliche Chance eigentlich ist, damit Kai ein normales oder für sich gutes Leben führen kann.
Wie haben wir denn die Klage begründet? Also ne, klar, der innere Leidensdruck, das war wahrscheinlich das schlagende Argument. Mhm. Aber wenn du in so ein Klageverfahren gehst, dann kannst du ja nicht nur mit so einem einzelnen Zettelchen irgendwie kommen, sondern da musst du ja schon irgendwie was Fundiertes liefern. Was musste Kai denn da alles beibringen?
Also Kai musste eine medizinische Stellungnahme vorweisen.
Von der Psychotherapeutin.
Von der Psychotherapeutin. Ne? Die Therapie lief ja auch schon seit etlichen Monaten. Von daher war das halt kein Problem. Und wir haben dann vor Gericht nochmal ganz klar gemacht, dass es hier im Grunde keine Unterscheidung geben darf, ob Kai sich als binär oder als non-binär identifiziert. Also das Schlimme ist ja eigentlich, hätte Kai lügen müssen.
Ich wollte es nicht fragen, aber der Gedanke kreuzte natürlich schon mein Hirn. Ne? Und natürlich ist es nicht richtig und eigentlich ist es natürlich auch unmöglich und sollte niemals so sein. Aber wenn Kai in dem Verfahren behauptet hätte, dass Kai sich dem männlichen Geschlecht zuordnet, genau, dann wäre das Ganze ja ohne Probleme durchgegangen. Also es ist mir natürlich schon klar, dass das nicht geht und dass das so auch nicht sein darf, weil ich will ja selbstbestimmt entscheiden und nicht lügen müssen, damit ich das bekomme, was ich dringend brauche. Aber
eigentlich verstößt es gegen mein Selbstbestimmungsrecht in dem Moment. Das heißt, ich muss vor Gericht oder gegenüber der Krankenkasse tatsächlich auch nochmal lügen, damit ich diese notwendige Operation erhalte. Und das darf eigentlich tatsächlich halt nicht sein. Und das Problem ist, dass die bisherige Rechtsprechung immer auf die Angleichung an klar abgrenzbare männliche oder weibliche, also binäre Erscheinungsbilder abgestuft hat. Und das war über Jahre oder Jahrzehnte sicherlich halt auch schon mal eine Errungenschaft, dass man überhaupt gesagt hat, okay, diese Kostenübernahme ist halt möglich für Transpersonen. Aber wir haben halt einfach eine neue Entwicklung, auch im Rahmen der Geschlechtsidentifizierung. Und es gibt jetzt halt einfach auch nochmal andere Spektren, in denen man sich halt bewegt. Und auf der einen Seite haben wir das Selbstbestimmungsgesetz, das ganz klar sagt, wir können unter relativ einfacheren Umständen mittlerweile auch unseren Geschlechtseintrag ändern. Wir dürfen divers ändern, wir dürfen sogar ohne Angabe angeben. Mhm. Aber auf der anderen Seite haben wir ein sehr, sehr altes und herkömmliches Recht im Rahmen der Krankenversicherung. Und das passt irgendwann nicht mehr.
Nee, merkt man ja an so einem Fall, ne?
Genau. Und das heißt, wir haben vor dem Sozialgericht also durchbekommen, dass Kai nicht lügen musste.
Das ist schon mal gut.
Ja. Genau. Hätte man ja auch im Nachhinein jetzt gar nicht mehr machen können.
Ich wollte gerade sagen, wie soll das denn funktionieren? Die Psychotherapeutin hätte, also das ist ja quasi nicht stemmbar.
Genau. Genau. Und wie gesagt, wichtig war die medizinische Notwendigkeit, um den Leidensdruck zu mindern. Das war auf jeden Fall halt gegeben. Die Unanwendbarkeit der medizinischen Begutachtungsrichtlinie der Krankenkasse hat das Gericht hier einfach auch gesehen und hat dann im Rahmen des Gleichheitsgrundsatzes dann einfach auch gesagt, es darf keine Unterscheidung zwischen binären und non-binären Personen geben, sodass dann Kai auch die Kostenübernahme bekommen hat.
Sehr gut, hat aber bestimmt auch ein bisschen was gedauert, ne?
Das hat gedauert, genau. Und wir haben jetzt die aktuelle Situation und das ist, wie gesagt, durch dieses Urteil des Bundessozialgerichtes tatsächlich unmöglich eigentlich geworden, tatsächlich jetzt auch für non-binäre Personen überhaupt auch im Rahmen einer Einzelfallentscheidung vor dem Sozialgericht das durchzubekommen, weil das Bundessozialgericht halt ganz klar gesagt hat, es handelt sich bei den geschlechtsangleichenden Operationen im Rahmen dieser Geschlechtsinkongruenz, das heißt also, ne, ich fühle mich weder, ne, also nicht in dem Körper wohl, der mir zugewiesen ist, das ist im Grunde eine neue Behandlungs- und Untersuchungsmethode. So hat er es deklariert und hat gesagt, im Grunde muss jetzt der gemeinsame Bundesausschuss halt zusehen, dass er diese medizinische Begutachtungsregel angleicht, auch für non-binäre Personen. Und das ist zwar gut, dass man sagt, man hat dann halt auch eine Sicherheit, aber es ist schlecht tatsächlich jetzt für die Personen, für den Personenkreis der non-binären Personen. Das heißt, die haben momentan gar keine Möglichkeit.
Okay, lass mich nochmal das ganz kurz glattziehen, ne? Also als Kai darum gekämpft hat, diese Operation bezahlt zu bekommen, war die Situation noch so, dass es Einzelfallentscheidungen gab.
Genau.
die dann eben häufig auch von den jeweiligen Sozialgerichten getroffen wurden.
Mhm, genau.
Ne, also da hatten betroffene Personen durchaus die Chance, dass die Kosten übernommen wurden. So. Und dann, was hattest du gesagt, 2024, hat höchstrichterlich das Bundessozialgericht entschieden, nee, solche Einzelfallentscheidungen gibt es nicht mehr. Mhm. Die Kosten werden momentan nur übernommen, wenn du sozusagen
dich als Transperson identifizierst.
Genau. Mhm, so, genau. Also das heißt non-binäre Personen, ich sag's mal ganz leger, gucken in die Röhre.
Genau.
Und das Positive ist, das hast du erwähnt, ne, wenn irgendwann mal, Gott weiß wann, der gemeinsame Bundesausschuss eine Richtlinie erarbeitet hat oder ein Gesetz, ich weiß nicht, was
ist. Es ist eine Richtlinie, eine Begutachtungsrichtlinie.
Ja, eine Begutachtungsrichtlinie erarbeitet hat, dann gibt es sozusagen eine feste Marschroute. Dann wissen alle, wie es zu laufen hat.
Genau.
Aber bis dahin können keine Einzelfallentscheidungen mehr getroffen werden. Das heißt, würde Kai heute zu uns kommen, gäbe es eigentlich keine Möglichkeit, Kai zu helfen.
Nicht, wenn Kai ehrlich ist. Mhm. Ne? Und das ist halt die fatale Situation an der ganzen Geschichte. Also es ist hier auch klar nochmal klar gemacht worden, wie gesagt, Transpersonen, ja, da wird nach dieser medizinischen Begutachtungsrichtlinie entschieden. Mhm. Und bei non-binären Personen ist es halt so, aufgrund der fehlenden gesetzlichen Regelung werden Kosten nicht übernommen und nicht bezahlt. Und was uns natürlich halt auch momentan so ein bisschen in die Parade gefahren ist, ist halt, dass es vorgezogene Wahlen gab. Das heißt, die alte Regierungskoalition
Die Ampel.
Genau, die hatte damals halt tatsächlich eigentlich angekündigt, ein Gesetz zur Kostenübernahme zu verfassen für geschlechtsangleichende Behandlung. Das wollte man eigentlich noch verabschieden. Aufgrund der Neuwahlen haben sie es nicht mehr durchgekriegt, so wie viele andere Gesetze halt auch. Und momentan ist es halt so, dass der gemeinsame Bundesausschuss eigentlich gebeten wurde, keine Entscheidung halt erstmal zu treffen.
Ach so, das heißt, es liegt tatsächlich nicht irgendwo arbeiten da irgendwie dran, sondern es liegt völlig auf Eis.
Naja, bis eine neue gesetzliche Regelung gefällt wird. Genau, es gibt momentan seitens des GBA
GBA ist der gemeinsame
Bundesausschuss. Gibt es halt momentan Expertenrunde. Da soll unter der Leitung eines Professors jetzt tatsächlich sollen Leitlinien erarbeitet werden. Wahrscheinlich bis Ende 2026, bis Ende also diesen Jahres. Mhm. Aber das steht auch momentan noch alles in den Sternen. Und wir haben halt tatsächlich momentan diese ganz, ganz große Problematik, dass tatsächlich non-binäre Personen, so wie Kai, eigentlich tatsächlich bis auf Behandlungsmethoden, ich sag mal so Psychotherapie, eigentlich keine Chance haben. Mhm. No, und das kann eigentlich nicht sein, weil, wie gesagt, wir haben ja auch bei Kai den inneren Leidensdruck einfach auch gehabt. Und Kai war super froh, dass es alles so gelaufen ist, super glücklich jetzt und braucht auch keine Psychotherapie mehr. Das hat ja auch zusätzliche Kosten, die das halt dann in dem Moment auch verursacht. Mal davon abgesehen der psychischen Situation, die eine non-binäre Person dann halt einfach auch hat. Und von daher ist es leider einfach momentan eine Situation, die muss sich wirklich dringend und schnellstens ändern. Und da muss halt auch wirklich auch der Druck groß genug jetzt auch werden, ne, seitens der Selbsthilfegruppen und Selbsthilfeorganisationen. Mhm.
Man hat auch nicht das Gefühl, dass das irgendwie ein Thema ist, was irgendwie seitens der Großen Koalition jetzt besonders forciert wird. Ne?
Wenn man so sich anschaut, was da so in den letzten Wochen und Monaten halt immer wieder hochgespült wurde, hat man das Gefühl, dass gerade auch in diesem Bereich, nein, da liegt nicht der Fokus drauf. Mhm. Also ganz im Gegenteil.
Also vielleicht habe ich die Brisanz auch nicht verstanden, aber warum sagt man nicht einfach, wir behandeln beide Personengruppen gleich? Also weißt du, warum...
Ja, es könnte eigentlich so einfach sein, weil wir haben
deswegen
gesagt,
vielleicht
wir
bin
haben
ich
das,
zu naiv.
Ja, ich bin ich auch manchmal, dass ich auch manchmal denke, Mensch, wir haben das Selbstbestimmungsgesetz, das da sehr fortschrittlich ist. Selbst das Bundessozialgericht hat ja auch in der Rechtsprechung, auch in den vergangenen Jahren immer wieder halt auf die Notwendigkeit hingewiesen, hat immer auch wieder gesagt, dieses sogenannte dritte Geschlecht, also Diversität oder das diverse Geschlecht ist halt auch anerkannt, das ist überhaupt gar kein Problem. Das heißt, wir haben auch viele wissenschaftliche Untersuchungen mittlerweile. Auch die Weltgesundheitsorganisation ist ja von diesem Transsexualismus weggerückt und hat halt gesagt, okay, tatsächlich diese Geschlechtsinkongruenz ist auch tatsächlich in der neuen ICD halt auch hinterlegt schon.
Was die ICD?
Das ist im Grunde, die WHO hat mit dieser gesundheitlichen Richtlinie festgestellt, dass Geschlechtsinkongruenz tatsächlich halt...
Achso, das ist eine Richtlinie
genau,
von der WHO.
Genau.
Mm, achso.
Und diese Neuerung ist tatsächlich teilweise auch international schon umgesetzt worden und in Deutschland wahrscheinlich erst 2027.
Wenn überhaupt, ne?
Ja, naja, gut, das ist wohl relativ wahrscheinlich, dass das halt auch umgesetzt wird. Aber da ist in dem Katalog die Geschlechtsinkongruenz halt tatsächlich in vielen anderen Staaten schon halt da und vorhanden. Und Deutschland hinkt da halt einfach hinterher. Mhm. Und das ist eine unsägliche Situation einfach für diesen Personenkreis, ja. Mhm.
Katharina, erstmal danke bis hierher. Wir haben ja gleich noch einen spannenden Gast bei uns.
Da freue ich mich sehr.
Da freue ich mich auch sehr. Und bevor wir mit ihm starten, kommen wir zur heutigen Zahl.
Zahl des Schreckens oder der Hoffnung. Das ist unsere Zahl zum heutigen Thema.
So, du wirst es wahrscheinlich erraten, die Zahl des Tages ist 3.
Okay, Prozent.
Ja.
Das war jetzt einfach.
Ja, das stimmt. Also Schätzungen zufolge sind etwa 3% der Bevölkerung transsexuell oder nonbinär.
Ah, okay. Hm.
Das sind aber wirklich tatsächlich nur Schätzungen. Hm. Es gibt tatsächlich, und das finde ich auch eine Schwäche in Deutschland, keine gesicherten Zahlen.
Hm. Ja, man könnte ja auch mal gucken durch dieses neue Selbstbestimmungsgesetz, wie viele haben ihren Geschlechtseintrag.
Ja, ich glaube, das tun sie,
ah, okay.
aber...
Trotzdem,
ne? Es sind halt einfach keine gesicherten Zahlen. Und deswegen aber nichtsdestotrotz 3% der Menschen, die jetzt zum Teil tatsächlich einfach irgendwie im Regen stehen gelassen werden durch dieses Urteil, was wir gerade besprochen haben.
Ja.
Okay, meine Liebe, dann würde ich sagen, kommen wir zum Gespräch mit unserem heutigen Gast.
Wir freuen uns, dass er den Weg zu uns gefunden hat. Heute bei uns zu Gast.
Moritz Jordan. Hallo Moritz, herzlich willkommen bei uns auf dem Ponyhof.
Hallo.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Den weiten Weg aus Göttingen bist du extra zu uns ins Studio gekommen. Und wir fangen auch gleich mal an, weil wir sind schon sehr gespannt auf das Gespräch mit dir.
Ja.
Du arbeitest ja beim Queeren Zentrum in Göttingen. Sag mal, was macht ihr genau und was ist da so dein Job?
Das Queere Zentrum Göttingen ist ein Raum und ist in Trägerschaft des Vereins Queeres Göttingen. Mhm. Und wir sind so die, ich sag mal, Institution, queere Institution für alle Menschen, die sich dem queeren Spektrum zuordnen und ihre Freizeit zum Beispiel bei uns verbringen wollen, die Gruppen bei uns gründen wollen oder an Gruppen teilnehmen wollen. Also und wir machen auch ganz viel zu besonderen Anlässen, wie zum Beispiel zum CSD oder zu so, ich sag mal, queeren Feiertagen, wie man so schön sagt. Und eine weitere Säule, die relativ groß ist, tatsächlich bei uns im Haus die Beratungsarbeit.
Ja.
Und da bin ich auch tätig. Also ich bin einerseits ehrenamtlich in der Transberatung in Göttingen tätig. Ist jetzt auch schon seit 2019 und bin mit dieser ehrenamtlichen Arbeit da in meine bezahlte Lohnarbeit beim Verein gekommen.
Also du hast ehrenamtlich angefangen und dann bist du hauptamtlich geworden.
Genau, ja. Und zwar im Jugendprojekt Equity heißt es. Das ist ein Empowerment-Projekt für queere Jugendliche und junge Erwachsene. Also das ist eine Altersspanne von 14 bis 27, relativ breit. Und aber auch vor allem, was die Beratung angeht, für ihre An- und Zugehörigen, aber auch für Fachberatung. Also genau, und die Transberatung, also die ehrenamtliche Arbeit mache ich auch noch weiter, also so, dass ich da jetzt ein bisschen in der Doppelrolle bin. Und genau, also im Projekt bin ich nicht nur für die Beratungsarbeit zuständig. Wir sind zu zweit auf der Projektstelle. Meine Kollegin Denise in der hauptamtlichen, in der Leitung, in der Projektleitung. Und wir machen auch Freizeit, Workshop-Gestaltung, Anlaufstelle für Jugendliche. Okay. Also genau, also klassische Empowerment-Arbeit, was es halt so braucht. Organisieren mal einen Filmabend oder Ausflüge. Genau, und ansonsten aber eben, also mein Hauptbereich ist tatsächlich die Beratungsarbeit.
Okay, wenn du so an die Beratung denkst, so an diese große Säule, was sind so die Hauptanliegen, mit denen die Menschen zu dir kommen?
Genau, also das ist natürlich sehr spezifisch auf die Zielgruppe. Also in dem Jugendprojekt, das ist ja weitergefasst im Sinne von alle queeren jungen Menschen. Also hat nicht nur den Trans- oder Nicht-Binaritätsfokus. Und da unterscheiden sich die Anliegen von einem jungen Menschen, der jetzt gerade zum Beispiel überlegt, ob er vielleicht schwul oder bisexuell sein könnte. Also entscheidet sich schon ein bisschen von der gleichen Altersgruppe, die überlegen könnte, bin ich jetzt trans oder nicht binär. Also das finde ich ganz dolle merkbar, wenn es dann bei zum Beispiel, also wo es um die sexuelle Orientierung geht, geht es um, wie finde ich eine Partnerperson, Partner, Partnerin oder wie finde ich da einen Anschluss? Und die Fragen stellen sich bei Transpersonen zum Beispiel dann erstmal gar nicht. Mhm. Also da ist, glaube ich, eher im Hinterkopf die Frage, ob das überhaupt möglich ist. Aber das Wie ist da halt eben dann nicht so ausgeprägt. Mhm. Aber also ganz grundsätzlich kann man sagen, in der jüngeren Altersgruppe, natürlich geht es um Fragen der Identitätsfindung. Mhm. Jetzt mal ganz ganz breit gesprochen, wie es natürlich auch in den nicht bei den nicht-queeren Peers eben auch der Fall ist, einfach die Auseinandersetzung mit sich selber und dann auch eventuell natürlich Schwierigkeiten, die auftreten können, sei es jetzt im sozialen Umfeld. Natürlich ist dann in der Altersgruppe, die noch zur Schule gehen, ist schulische Umfeld ein ganz großes Thema, aber natürlich auch der Familienbezug, die Reaktionen von Eltern oder Angehörigen. Da sind beide Gruppen tatsächlich auch gleich, also es sind die gleichen Sorgen und Ängste natürlich. Ja. Ne? Genau, und auch es unterscheidet sich natürlich auch, ob eine Person jetzt rausfindet für sich zum Beispiel lesbisch zu sein oder eine andere Person, die halt irgendwie entdeckt, ich habe eigentlich überhaupt kein Interesse an irgendwelchen romantischen Beziehungen. Ich merke, ich bin 17, alle anderen in meinem Umfeld haben sich schon 3-5 Mal verliebt, aber ich weiß überhaupt, ich kann mit dem Konzept gar nichts anfangen. Also, ne, ist eben auch eine Person, die zum Beispiel aromantisch ist oder oder auch asexuell oder auch zu dem Spektrum, auch dafür ist das queere Zentrum da. Also, ne, auch diese Beratungsarbeit eben für, also da ansprechbar zu sein, auch mit diesen, also es kommt jetzt nicht so häufig vor, aber auch dafür ist natürlich die Awareness da und soll sie halt eben auch sein. Genau, also in der spezifischen Transberatung, auch das zieht sich natürlich durch alle Altersgruppen wieder die Identitätsfindung. Manchmal haben wir Menschen, die schon also sehr klar zu uns kommen, sagen, ich habe das jetzt für mich rausgefunden oder ich habe das auch schon vor langer Zeit für mich rausgefunden, dass ich zum Beispiel trans bin oder auch nicht binär bin. Und jetzt habe ich die Fragen, was mache ich denn jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Wo kann ich Anknüpfungspunkte finden? Also da geht's viel um, ich sag mal, übergeordnete Ressourcen. Wo finde ich einen Therapieplatz, wenn ich zum Beispiel eine Hormontherapie anfangen will und dafür dieses die Indikation von einer Therapeutin brauche? Oder auch allgemein zur medizinischen, gesundheitlichen Versorgung. Es betrifft ja nicht nur das Spezielle, sondern auch zu welchem Allgemeinmediziner kann ich irgendwie hin, ohne dass es da halt irgendwie seltsam wird. Ja. Also, weil ich habe da schlechte Erfahrungen gemacht bei meinem jetzigen, wenn ich das angesprochen habe, gibt es Leute, die da cooler sind. Habt ihr da einen Tipp? Oder Stimmtherapie ist ein großes Thema. Gibt es eine logopädische Praxis, wo ich mal hingehen kann, weil die Hormontherapie halt eben was mit der Stimme macht, ne? Mit den Stimmbändern halt im Speziellen, wo das sinnvoll sein könnte. Ja. Also eben so relativ spezifische Fragen nach Anlaufstellen, Ressourcen, natürlich auch nach Anschluss. Also dafür ist das Queere Zentrum ja vor allem auch da. Das ist ein Ort der Begegnung, sage ich jetzt mal.
Ja.
Und da ist natürlich auch immer gut, dadurch, dass wir wirklich auch sehr viele Gruppen haben, die sich bei uns treffen, die sich auch selbst tragen, also ehrenamtlich tragen, aber also mit verschiedenen thematischen Fokus, sage ich mal, wo wir dann immer drauf hinverweisen können und das so quasi aus der Tasche ziehen können, wenn die Frage aufkommt, ich weiß nicht, ich bin so alleine, ich fühle mich damit allein, möchte mal mit wem reden? Ja, da ist eine Gruppe, geh doch da mal hin. Also wenn es das gibt, ist immer sehr praktisch natürlich, sehr schön. Oder auch sonst da halt eben mal in die Recherche zu gehen, was gibt's denn auch online oder wir sind bundesweit vernetzt im Netzwerk von TransberaterInnen, da halt eben mal zu fragen. Genau, also das ist so eins, oder also das sind so Teile des Aufgabenspektrums, sag ich mal, oder des Anliegenspektrums.
Ja. Genau, du hattest ja gesagt, viele Jugendliche kommen auch zu dir in die Beratung, aber im Vorgespräch hatten wir gerade schon mal drüber gesprochen, dass jemand zu dir gekommen ist im Alter von 70.
Ja.
Magst du noch mal ganz kurz erzählen, was so die Range war? Weil du hast auch erzählt, dass Eltern mit ihrem Kind gekommen sind. Und ich glaube, das ist vielleicht für die Hörerinnen und Hörer ganz spannend, dass es tatsächlich irgendwie ein Thema ist, was auch viele Menschen so im Laufe ihres Lebens auch einfach beschäftigen kann.
Genau, also meine, ich sag mal, persönliche Altersrange innerhalb der Transberatung, innerhalb der Arbeit war tatsächlich ein 5-jähriges Kind mit seinen Eltern und eine Person, die Mitte 70 in die Beratung zum ersten Mal kam, sich da getraut hat. Also das passiert jetzt natürlich nicht andauernd. Mhm. Also, ne, so ich sag mal, gaußsche Normalverteilungskurve ist auch hier irgendwie ansetzbar. Also tatsächlich, das absolute Gros liegt im Bereich von, es geht bei 16 los und ist bis Ende 20, da liegen die allermeisten bei uns, die zu uns kommen. Mhm. Ja, aber genau, also diese, ich sag mal, Ausreißer gibt es natürlich auch, was auch nicht verwunderlich ist, denn es zieht sich ja einfach auch durch alle Altersstufen der Gesellschaft logischerweise. Und wenn eine Person halt, also wie in dem Falle, die schon etwas ältere Person, da bisher noch keine Möglichkeiten gefunden hatte vorher oder einfach das bisher noch nicht leben wollte, aber jetzt einfach nochmal gesagt hat, so jetzt bin ich so alt und ich stelle fest, ich möchte das nochmal angehen. Mhm. Klar, gibt es auch solche Fälle. Mhm.
Ja. Ja, weil das ist ja das, ich finde, wenn man sich manchmal zu manchen Beiträgen oder so auf Social Media oder auch anderweitig Kommentare durchliest, dann sagen ja ganz viele Leute immer, naja, das ist jetzt halt so eine neumodische Sache irgendwie. Und ich glaube, es ist halt, genau, es ist eine Phase, ne? Naja, so 16 bis Ende 20 oder was du sagst, naja, die sind halt auch nicht so ganz gefestigt und die Entscheidungen, die sie treffen, sind ja auch nicht dauerhaft fürs Leben. Und ich finde, wenn du sagst, es gibt natürlich auch Ältere, die zu dir kommen oder das nochmal leben wollen. Ich finde, das macht ja nochmal ganz deutlich, dass das keine Phase ist, dass das nichts Neues ist, was jetzt in unserer Gesellschaft einfach so aufploppt, sondern das gab es schon immer. Mhm. Es hat einfach nur einen anderen Fokus bekommen.
Mhm. Ja, absolut. Also, und wir erleben da einfach auch diese, ich sag mal, statistische Verzerrung, zumindest in der Wahrnehmung, dass jetzt einfach, also es stimmt schon, das muss ein bisschen aussehen. Wir sind 2020 mit dem Jugendprojekt Equity gestartet. Ja, also jetzt vor 5,5 Jahren. Und in einer Phase, sage ich mal, wo gerade dieses Narrativ, es outen sich immer mehr Jugendliche, junge Menschen irgendwie als trans, das war da gerade sehr groß seit ein paar Jahren. Und das hat einfach, also auch klassisch den Grund, dass man gemerkt hat durch gesellschaftliche Entwicklung, es wurde mehr drüber gesprochen, es gab mehr Möglichkeiten, auch rechtlich gesehen, es gab offenere Debatten, es gab mehr oder weniger gute Beiträge, auch vor allem im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die jetzt zum Beispiel nicht so extrem reißerisch waren wie andere Formate, die aufklärerischer Natur waren, mehr Verständnis erregt haben und vor allem, also klar, ne, ganz groß die Informationslage im Internet, Menschen können sich informieren. Ja, das war zum Beispiel in meiner Jugend einfach auch nochmal, ich hatte da ganz andere Zugänge zu und diese Möglichkeiten, sich zu informieren, zu merken, mit mir stimmt was nicht, oder also ich nehme das so wahr, als würde was mit mir nicht stimmen, was ist denn das, das eben zu suchen und dann zu finden, oh, ich bin ja gar nicht alleine damit, so das führt zu einem Anstieg in diesen Coming-out-Prozessen, gerade halt eben bei jüngeren Menschen und das ist eigentlich was total Schönes, denn das heißt eben, wenn wir davon ausgehen, und so ist es nun mal, dass nicht tatsächlich das Phänomen in Anführungszeichen ansteigt, sondern ne, also dass es die Zahl da konstant ist. Das heißt aber nur, dass junge Menschen die Möglichkeit finden, mehr sie selbst zu sein in einem jungen Alter und nicht die, also nicht erst im Kopf haben, weil ich muss erst erwachsen werden, damit ich das halt irgendwie mal angehen kann, weil sonst bin ich zu gefährdet oder sonst gibt es gar keine Möglichkeiten. Und da war halt gerade dieser Peak in diesen Zahlen, sage ich jetzt mal. So. Und also so entsteht natürlich dieses Narrativ, dass halt Leute, die sich nicht damit auskennen, denken, boah, es ist halt irgendwie, ne, also dieser Trans-Trend oder wie auch immer, der halt irgendwie da öfter mal bemüht wird. Also Menschen, die sich auch nicht damit auseinandersetzen wollen, die behaupten das immer noch. Ja, ja. Aber ganz grundsätzlich ist es halt doch total logisch nachvollziehbar, warum es halt zu diesem Anstieg der Zahlen halt geht.
Du hattest ja schon einige Punkte eben angesprochen. Welchen Hürden begegnen denn die Ratsuchenden, die zu euch kommen, so im Alltag? Kannst du da vielleicht noch mal ein paar Beispiele geben?
Ja, absolut. Also auch das ist natürlich wieder, je nachdem, in welchem Abschnitt die sind, ganz grundsätzlich unterscheiden sich die Hürden am Alter. Ne? Also Personen unter 18 begegnen nochmal ganz anderen Problematiken als Menschen, die halt eben 18 Jahre sind, für sich selber entscheiden können. Wenn ich das so aufteilen müsste, zum Beispiel Hürden oder Problemlagen im sozialen Umfeld, das können einerseits sein, mangelnde Akzeptanz oder Unverständnis gerade im nahen Umfeld der Familie, gerade bei jüngeren Menschen, betrifft aber natürlich auch alle Altersstufen. Und da sind wir wieder bei der Altersstufe, wenn es halt eben um minderjährige Kinder geht, die halt mit allem weiteren, wenn wir über Transitionen nachdenken, Transitionsschritte, die davon abhängig sind, dass ihre Erziehungsberechtigten da eben zustimmen, kann das natürlich Probleme hervorrufen. Also das die zum Beispiel die Namen- und Personenstandsänderung nach dem Selbstbestimmungsgesetz kann, also da müssen halt bis 18 Jahre halt die Eltern zustimmen in unterschiedlichen Abstufungen. Also wenn sie bis 18 nicht zustimmen, dann ist das halt eben Nein, genauso wie mit allen medizinischen Leistungen. Wenn wir zum Beispiel davon sprechen, dass ein junger Mensch kurz vor der Pubertät merkt oder halt die Vermutung hat, trans zu sein und man da noch ansetzen kann, die Pubertät vielleicht herauszuzögern, der Person halt dazu mehr Zeit zu geben. Da gibt es die Möglichkeit, Hormonblocker anzuwenden. Ja. Ne? Natürlich unter einer sehr streng, was auch wichtig ist, streng fachärztlichen Begutachtung und Begleitung vor allem, also ne, im kinderendokrinologischen Bereich, ja, um einfach, also die Pubertät platt gesagt, einmal auf Halt zu setzen, damit sich da zum Beispiel nicht Sachen rausbilden, die dann wiederum nicht mehr rückgängig machbar sind, also oder nur sehr, sehr schwer. Zum Beispiel Brustwachstum, sowas ist nur mit einer Operation rückgängig machbar. Wenn ich das aber von vornherein vermeiden kann, indem ich halt zum Beispiel einer 13-jährigen Person sagen kann, okay, wir gucken jetzt mal, wir versuchen das mit den Hormonblockern, setzen das mal auf Stopp und dann gucken wir in 2 Jahren einfach mal, hat sich das bei dir verfestigt? Möchtest du die deine Pubertät halt eben mit dem, zum Beispiel in dem Falle, männlichen Hormonen einleiten, also mit einer Hormonersatztherapie? Das hat natürlich unfassbare Vorteile, wenn man Menschen von vornherein Operationen spart. Ja? Oder einfach generell, um diese Zeit nochmal zu geben und gucken zu können, ah, okay, das ist vielleicht doch nicht der Weg und wir setzen die Hormonblocker jetzt ab und es geht einfach erstmal weiter mit der mit dieser Pubertät, die der Körper von sich aus initiiert. Alles Möglichkeiten, aber halt eben nur, wenn die Eltern zustimmen, logischerweise. Ja. Und genauso wie auch dann tatsächlich eine Hormonersatztherapie, wenn sich das halt eben verfestigt. Ja, also das alles erst ab 18 für sich selber entscheidbar. Wir sind da halt überhaupt nicht im Bereich von geschlechtsangleichen Operationen. Das ist, ne, das ist sowieso erst später die überhaupt die Rede von, also es ist eine Mastektomie, also die Entfernung der Brust gibt es in Ausnahmefällen, wenn der Leidensdruck sehr groß ist, vielleicht mal unter 18, aber eigentlich ist das nicht die Regel, also deswegen diese Panik, die auch manchmal geschürt wird, ne, vor lebensverändernden Entscheidungen unter 18, wie zum Beispiel so krassen Operationen, das ist eigentlich in den allermeisten Fällen überhaupt nicht gegeben, Genau, und also das sind so Hürden im jungen Bereich, sage ich mal. Manchmal halt eben auch totale Feindlichkeit, auch im Umfeld, muss man leider sagen, gibt es. Ne? Also nicht nur dieses, ich sag mal, relativ, also was heißt relativ, nein, dieses Normale, dass natürlich auch gerade Eltern mit ihren eigenen Ängsten und Themen und Traurigkeiten da drumherum halt irgendwie auch in die Beratung kommen, ist natürlich völlig verständlich, auch völlig angemessen. Ja. Also da eine Meinung haben wollen, wie ist das mit den Blockern und so, also ne, oder kann es da einen gemeinsamen Weg geben, aber halt auch absolute Ablehnung bis hin zu Ausschluss aus der Familie gibt es natürlich auch alles. Also das sind die speziellen Hürden unter 18 und gleichzeitig, wo es aber auf die auch noch zutrifft und auf jede Altersspanne, sind vor allem Hürden auch in der medizinischen Versorgungslage. Also im medizinischen Bereich betrifft nicht nur Transpersonen, dass es halt viel zu wenig Therapieplätze gibt. Im Allgemeinen, ja, also das ist natürlich, also da können ja ganz, ganz viele Leute ein Lied von singen, leider. Und es gibt, also wir haben gerade in Göttingen auch das Problem, dass die endokrinologische Versorgungslage, die sowieso auch schwierig ist, also die fachärztliche Betreuung für die Hormonersatztherapie, da ist Göttingen halt eben mit der Uniklinik und dem Endokrinologikum hat ein riesen Einzugsgebiet, ne? Also über Göttingen natürlich ganz weit hinaus und da sind aber gerade auch extreme Engpässe, sodass jetzt gerade da das Nadelöhr ist. Also wir in der Transberatung, wir beraten im Prinzip manchmal gefühlt von Nadelöhr zu Nadelöhr, wenn wir Menschen halt irgendwie geholfen haben, einen Therapieplatz zu finden oder oder also die vor allem dazu befähigt haben, selber einzufinden, ja, dann ist das halt eben die nächste Frage, dass man da erst mit einer ewigen Wartezeit, wenn überhaupt Termine kriegt, beziehungsweise die Listen geschlossen sind. Gesundheitliche Versorgung, ich habe es ja vorhin schon gesagt, allgemeines Problem mit Ärztinnen und Ärzten, die nicht nur nicht irgendwie sich komisch verhalten bei dem Thema, sondern die auch tatsächlich eine fachliche Ahnung haben. Also zum Beispiel ist ganz wichtig, im transmännlichen Bereich trotzdem gynäkologische Vorsorgeuntersuchungen zu machen. Ja. Also einerseits gerade junge Menschen dahin zu beraten, ist natürlich ein Thema, wenn da ganz viel Dysphorie mit dem Körperteil halt irgendwie herrscht, so dazu sagen, ja, aber du musst halt trotzdem, du solltest wirklich in die, also da die Vorsorge halt eben machen, nochmal unter Hormonersatztherapie auch nochmal wichtiger tatsächlich oder genauso wichtig. Und dann aber auch zum Beispiel GynäkologInnen zu finden, die damit umgehen können, sodass man da nicht gleich wieder schreiend rausrennen möchte aus der Praxis. Ich sag's mal salopp, wie es ist. Ja.
Spielt wahrscheinlich auch im Curriculum der Ärztinnen und Ärzte im Medizinstudium ja überhaupt gar keine Rolle. Nein, ne? So, das ist ja ein Bereich, der einfach viel zu wenig dann auch im Fokus ist.
Ja, ne? Also das im allgemeinmedizinischen Bereich nicht, fachärztlich also auch total wenig und im psychologischen, psychotherapeutischen Bereich aber auch super wenig. Ja, ne? Und das sind ja wiederum dann aber die Leute, die die Diagnosen stellen sollen und die Indikationen, Gutachten schreiben sollen. Ja. Und genau, also da hängt das halt eben auch natürlich am Curriculum, was halt schwer änderbar ist. Natürlich verschiedene Institutionen auch dran sind, aber es geht halt sehr langsam.
Ja.
Wie sieht's denn so mit dem Thema Diskriminierung aus? Weil ich habe selber in Göttingen studiert und habe Göttingen damals vor gefühlt 20. Ewigkeiten, als sehr entspanntes Pflaster und eher eine Studentenstadt, eher ein bisschen linksorientiert. Also wo ich sagen würde, dass das queere Zentrum da tatsächlich vielleicht nochmal eine andere Position hat oder vielleicht auch insgesamt so die Reaktionen in Schulen oder so, dass da einfach Menschen leben, die ein bisschen open-minded sind. Ist dem tatsächlich so? Merkst du da irgendwie eine Veränderung? Weil ich habe schon das Gefühl, dass gerade durch Social Media oder so, gerade da Betroffene auch viel Hass und Hetze erleben. Ist Göttingen da so ein bisschen ein Platz unter der Sonne oder ist das oder ist es trotzdem massiv schwierig und hat das zugenommen?
Ich würde sagen, beides. Und das ist halt eben auch das Paradox, was wir gesellschaftlich meiner Meinung nach gerade einfach auch erleben, dass einerseits durch die höhere Thematisierung des ganzen Themas, aber auch der angrenzenden Felder, ne, es spielt ja in die Gleichstellung, in die Antidiskriminierung und so weiter mit rein, dass das einerseits durchaus dafür sorgt, für mehr Offenheit, für mehr offene Debatten, wenn sie immer offen geführt werden und konstruktiv und sich dadurch halt eben also viel verändert und ich würde auch sagen, viel im Vergleich der letzten 15 Jahre im Verlauf auch viel zum Guten verändert hat. Das führt aber auch zu dieser Gleichzeitigkeit von Thema kriegt mehr Aufmerksamkeit, es ist ein kontroverses Thema, also kriegt es natürlich auch Aufmerksamkeit von der Seite, die dem Ganzen negativ eingestellt gegenübersteht, um das mal ganz neutral zu sagen. Und auch das natürlich führt zu mehr Hass, also das ist halt, das ist wirklich diese Ambivalenz zwischen, es passiert beides gleichzeitig. Ja. Und so ist das, würde ich mal sagen, auch in Göttingen. Also Göttingen, also seit den 90ern stabil eher natürlich als so eher linke Studi-Stadt und mit Sicherheit angenehmer und sicherer für queere Menschen als andere Städte. Gleichzeitig tue ich mich damit jetzt aber auch schwer, denn aus meiner Perspektive als weißer, als Mann wahrgenommener Mensch, so was ist mit den Leuten, die halt von Mehrfachdiskriminierung da halt eben betroffen sind. Ja. Also da merkt man schon, Göttingen ist einfach auch eine sehr weiße Stadt. Trotz dessen, dass es eine Studi-Stadt ist mit einem Austauschprogramm und Erasmus-Programm und so. Und also wer wird wo sichtbar? Und deswegen möchte ich jetzt hier nicht sagen, es ist halt irgendwie relativ sicher, weil das mag auf mich zutreffen. Aber ich weiß auch von Menschen, auf die das halt eben nicht zutrifft. Und zwar auch, das wird mehr. Also wir hatten also Angriffe auch eben, wenn da keine Mehrfachmarginalisierung jetzt eine Rolle spielt. Ja. Wir hatten letztes Jahr, da war zum Christopher Street Day, da gab es halt halt im Abschluss der Veranstaltung einen körperlichen Angriff auf Teilnehmende. Ne? Mhm. Und das ist ja kein Einzelfall. Das haben wir ja, also hier in Hannover leider ja auch. Ne? Aber also auf alle CSDs, nein, nicht auf alle zum Glück, aber auf viele. Und es wird immer mehr. Aber auch das ist in Göttingen passiert. Mhm. Und das ist was, ich bin jetzt seit 2007 in Göttingen, das habe ich ich nie für möglich gehalten, also gefühlt natürlich. Ja. Abstrakt ist mir klar, dass es überall passieren kann, aber dass es jetzt halt eben auch da soweit ist. Und deswegen unterm Strich, ja, ich glaube, es gibt andere Städte und auch andere Regionen in Deutschland. Und damit meine ich jetzt nicht nur zum Beispiel, klassisch will man dann immer in den Osten gucken. Mhm. Ne? Also, aber das ist es gar nicht unbedingt nur. Sicherlich auch. Also gibt es Häufungen. Es hängt auch klar damit zusammen, wie blau der Wahlkreis ist. Das kann man nicht anders sagen. Ja. Aber auch da gibt es ja in Göttingen im Landkreis tatsächlich auch die Wahlergebnisse dementsprechend in einzelnen Gemeinden. Und da darf man sich das vielleicht auch fragen, wie offen man da halt eben dann sein kann. Also unterm Strich, es ist kompliziert, um auf deine Frage zu antworten.
Das ist kein diskriminierungsfreier Raum.
Nein, das sowieso nicht. Das kann es natürlich nicht geben.
Wollte ich gerade sagen, das war, glaube ich, tatsächlich auch noch nie so. Aber du hast ja erzählt, du hast mit der Beratung erstmal ehrenamtlich angefangen, bevor du dann so die Hauptamtlichkeit dazugenommen hast. Ich würde gerne nochmal, wenn das für dich okay ist, und du musst natürlich nur sagen, was du auch sagen möchtest, so nach deiner persönlichen Betroffenheit oder deinem persönlichen Bezug zu dem Thema irgendwie fragen. Mhm.
Genau, also ich habe muss dazu sagen, die Transberatung ist eine peer-basierte, also peer-to-peer-basierte Beratungsstelle.
Also das heißt von Betroffene für Betroffene,
ganz
ne?
genau, also für, also wir sind alle trans oder nicht binär, die da beraten, also dementsprechend ich auch, ich bin ein Transmann. Ich habe transitioniert, also der Prozess hat angefangen, als ich nach Göttingen kam zum Studium. Also Anfang 20, sage ich mal. Es hat sich so ein bisschen dann hingezogen, weil da sind wir wieder, damals war die Versorgungslage einfach auch noch ein bisschen schlechter und die rechtlichen medizinischen Voraussetzungen waren noch deutlich unangenehmer als jetzt. Also ich musste das sogenannte Transsexuellengesetz dann halt eben durchlaufen, um meinen Namen, meinen Personenstand halt eben ändern zu können. Ich musste sehr viel auf mich nehmen, um überhaupt mal ein Indikationsschreiben für eine Hormonersatztherapie zu bekommen, zu kommen. Also von Therapeutin musste mir da auch sehr viel, da sind wir wieder beim Curriculum, auch sehr viel Mist anhören, Therapiegesprächen, also von wirklich, wo ich sage, okay, es ist Küchenpsychologie, aber gut, du weißt ja angeblich, was du tust. Also da war ich ein bisschen sehr frustriert. Genau, aber als das dann geklappt hat, ging es dann halt eben los mit der Hormonersatztherapie, die sehr viel verändert hat eben für mich. Also einfach sehr gut angeschlagen hat, aber viel auch innerlich in mir bewirkt hat. Einfach, wenn man dann das Leben leben kann, von dem man gar nicht oder von dem ich nicht ausgegangen bin, in jüngeren Jahren, als ich wirklich noch so jugendlich war, dass es halt irgendwie möglich ist. Das hat sehr viel Möglichkeiten einfach auch geöffnet. Ja, und gleichzeitig komme ich so ein bisschen, also ich komme selber vom Dorf und bin zwar schon durch einen großen Bruder mit Zugang zum, also relativ früh Zugang zum Internet aufgewachsen, aber die Informationslage damals im Internet war noch schlechter, als sie jetzt ist. Jetzt ist ja zu viel Daten, damals waren es zu wenig, und dementsprechend bin ich da auch nur bis zu einem gewissen Punkt gekommen, sag ich mal.
Ja. Und ich weiß nicht, warst du auch in so einer Beratungsstelle wie das, was ihr jetzt anbietet? Oder hättest du dir, nee, du lachst, meine Frage wäre, das hättest du dir doch bestimmt gewünscht, sowas,
ja,
oder?
Genau. Also das ist auch einer der absoluten Hauptgründe, warum Menschen überhaupt in diese Beratungsstellen sich da engagieren. Also es ist eigentlich immer, es wird eigentlich immer als erstes genannt, so, ja, okay, das hätte ich mir damals selber gewünscht. Jetzt haben wir gerade so einen Generationswechsel da mit Leuten, die sich engagieren, die sagen, oh, das hat mir damals total gut geholfen, deswegen will ich das auch machen.
Schön.
Wunderschön, wirklich schön, dass das Narrativ jetzt anders wird. Aber einerseits für mich und aber auch, also ich bin da so ein bisschen jetzt mehr einfach auch durch das Projekt, hat sich mein Fokus so ein kleines bisschen verschoben, dass ich sehr viel, also auch sehr viel Angehörigenberatung mache. Und auch das ist eine Motivation, weil, also führe ich auch regelmäßig oder ab und an mal Gespräche mit meiner Mutter darüber. Auch ihr hätte es damals einfach unfassbar dolle geholfen, wenn es irgendeine Anlaufstelle gegeben hätte, um mal über ihre Themen damit halt irgendwie sprechen zu können. Also einfach auch ganz offen so. Und also sowohl für mich mit den ganzen Informationen und dem, was ist jetzt und wie geht's weiter oder wie kann es überhaupt weitergehen, aber halt eben auch speziell für meine Mutter. Und also so in meiner eigenen Biografie zu merken, wichtig diese Anlaufstellen sind. Mhm. Das war auch eine, also es war eine Motivation, überhaupt in die Transberatung zu gehen, aber mich dann auch, also speziell jetzt nochmal ein bisschen auf diese Angehörigenberatung wirklich auch zu fokussieren. Mhm. Genau, weil ich da immer noch meine Mutter im Ohr habe, wie wichtig das halt eben war und das in meiner Arbeit auch erlebe tatsächlich, also mit den Angehörigen.
Ja.
Ja, weil ich glaube, es gibt ja auch, also so stelle ich mir das jedenfalls vor, wenn ich Angehörige wäre. Ne, man möchte ja vielleicht, hoffentlich, das Beste für das Kind, wie auch immer. Aber natürlich hat man ja eben auch seine eigenen Fragen oder muss mit seinem eigenen Umgang irgendwie zurechtkommen. Ne? Wie mache ich das am besten? Was mache ich vielleicht nicht? Oder wie gehe ich vielleicht auch mit meinen eigenen Gedanken dazu irgendwie um? Und da frage ich mich, wie Leute das schaffen wollen, wenn sie keine Anlaufstellen irgendwie haben, die ihnen da irgendwie so ein bisschen Stütze sind.
Ja, ne? Absolut. Also ich meine, dadurch, dass wir jetzt keine Beratungsstelle sind, wo irgendwer hingeschickt werden kann von irgendwem, kommen natürlich nur Leute mit einer Eigenmotivation zu uns. Ja. Was ein Stück weit die Arbeit in dem Sinne, ich will nicht sagen, auch leichter macht, aber also ich weiß gar nicht, ob ich in so diesen Zwangsberatungskontexten gut arbeiten könnte. Weiß ich nicht, habe ich noch nicht ausprobiert. Ja. Aber so weiß ich, Eltern, Angehörige, die es zu mir schaffen, die haben auf jeden Fall den Wunsch, ihr Kind zu unterstützen. Sonst würden die nicht zu mir kommen. Ja, ja. Und egal unter wie viel eigenen Ängsten, wie viel Ablehnung da ist. Und das gibt es. Es gibt auch wirklich in den Beratungsgesprächen auch so eine Feindlichkeit, so eine gewisse. Das gibt es auch. Aber das macht es mir einfach, da anzuknüpfen, dahinter zu gucken, weil ich weiß, wenn dann nicht irgendein Wunsch wäre, dann wären die nicht hier. Und das heißt, ich kann damit arbeiten. Also sowieso bin systemischer Berater und da ist ja, also die Haltung ist ja, kommt ja sehr aus der frühen Familientherapie mit dem Ansatz, naja, grundsätzlich dieser Ansatz, Eltern wollen grundsätzlich erstmal das Beste für ihre Kinder und was dann dahinter steht, man weiß natürlich nicht immer, was das Beste für die Kinder ist, das ist ganz klar. Aber also so ist meine Haltung da und bin damit eigentlich auch immer ganz gut gefahren. Es geht im Grunde immer darum, Menschen wollen in ihren Ängsten natürlich gehört und ernst genommen werden. Ja. Und gerade auch dieser Zwiespalt, wenn es dann natürlich ganz viel um das Kind geht und um deren Bedürfnisse, was auch der Auftrag und die Aufgabe von Eltern ist, sich um die Bedürfnisse der Kinder zu kümmern, dass es dann natürlich auch einen Raum geben muss, wo sie sich mal mit ihren eigenen Sachen auseinandersetzen müssen. Das ist aber leider auch für viele Menschen erstmal ein neues Konzept. Also es ist sowieso eine Hürde, in eine Beratungsstelle zu gehen und dann auch, okay, dann muss ich auch über mich reden. So. Also viele nehmen das natürlich auch sehr dankbar an, aber bei manchen ist es auch schwierig, wenn man dann mal so rückfragt, naja, wie fühlen sie sich denn damit? Dann ist immer so, ja, wie soll ich mich damit fühlen? Also und da, es ist eine ganz, ganz spannende Arbeit, die wenn sie dann aber auch gelingt, wirklich diesen Impact hat, weil natürlich müssen Eltern, haben die ihre Gefühle, die alle ihre Berechtigung haben. Da dürfen Ängste sein, da darf auch Trauer sein. Weiß ich nicht, hab mich auf ein Mädchen gefreut damals ganz dolle und jetzt sagt mir das Kind, das ist aber irgendwie ganz anders. Was heißt das denn für mich? Sehe ich mich vielleicht nicht mehr als Mutter einer Tochter? Da darf man natürlich auch Gefühle zu haben. Und was bei mir in der Beratung dann im Fokus steht, ist, ja, das darf jetzt hier den Raum haben, aber wie können wir das halt irgendwie gucken, dass das halt nicht ihr Kind noch zusätzlich belastet, weil das Kind ist belastet genug, gerade und es ist nicht die Aufgabe des Kindes da, ne, die Eltern mit zu koregulieren. Und was für Möglichkeiten gibt es? Also wir haben im Zentrum auch eine Gruppe für Angehörige, die sich einmal im Monat trifft, ne? Und die gibt es auch in anderen Städten, also wo der Austausch einfach total gut sein kann. Oder schlage vor, ne, es gibt noch andere Beratungsstellen, zum Beispiel, zum Beispiel die Pro Familia oder sowas, ne? Also diese, wenn man da mal weiter auch gehen möchte, vielleicht auch mal mit der ganzen Familie. Und da gibt es so viele auch tolle Möglichkeiten, wo ich auch wirklich auch gerne hinverweise. Oder ich mache die halt eben auch, die Beratung dann auch weiter. Es können auch mal kürzere Prozesse sein. Es ist ein bisschen ressourcenorientiert immer gucken. Also gerade mit der Transberatung, wenn das alles ehrenamtlich läuft, dann kann man immer die Prozesse nicht so ausdehnen, aber gibt es schon auch Einzelfälle. So. Ja. Und das kann echt einen erheblichen Unterschied machen, einfach, wenn gerade die Angehörigen, es müssen auch nicht die Eltern sein, es können auch Großeltern sein, aber manchmal auch Geschwister oder auch Partnerpersonen, ne? Wenn die einfach auch mal ihre Sorgen da ein bisschen loswerden dürfen, mal angucken können.
Ja, du hast ja schon gesagt, also Beratung ist sicherlich halt total wichtig als Unterstützungsangebot. Wenn jetzt jemand aus meinem Bekanntenkreis oder auch im beruflichen Umfeld, irgendwie im privaten oder beruflichen Umfeld, sich als trans oder non-binär identifiziert. Hast du da vielleicht irgendwie ein paar Tipps, wie ich damit dann vielleicht umgehen könnte? Mhm. Also einfach jetzt ohne zu euch in die Beratung zu kommen, das ist sicherlich halt auch eine Möglichkeit, mhm. ist auch ein guter Weg, finde ich auch prima. Aber gibt's da Tipps vielleicht?
Ja, gibt's. Also erstmal ganz grundsätzlich zuhören und gegebenenfalls natürlich auch Fragen stellen. Fragen sind absolut natürlich erlaubt, wenn sie respektvoll gestellt werden. Also ich finde es immer einen ganz guten Indikator, sich selber zu fragen, möchte ich diese Frage gerade, also habe ich das Verhältnis mit der Person, dass ich umgekehrt diese Frage auch beantworten würde. Ne? Also es wird natürlich bei einer Kollegin anders sein als bei meinem besten Freund, bei meiner besten Freundin. Ja. Man kann auch vorher die Erlaubnis einholen, mal fragen, ob es okay ist, überhaupt Fragen zu stellen. Und genau, also einfach vor allem, wenn man merkt, dass da eigene Informationen halt irgendwie oder dass da Informationen gerade noch fehlen für die eigene Einschätzung. Ja. Man kann selber in die Recherche gehen. Da sind wir wieder beim Thema Internet. Im Internet steht alles. Das ist natürlich die Frage, wo kann man sich gut informieren, weil natürlich auch blöde Sachen da drin stehen. Ich würde empfehlen, also ganz klar an der Stelle die Internetpräsenz vom Bundesverband Trans oder von der DGTI. Weiß nicht, kann das verlinkt werden?
Ja, das passt.
Das wäre fantastisch, weil gerade der Bundesverband Trans, die haben unfassbar viele Broschüren selber rausgegeben zu unterschiedlichen Themen, also auch zu Transitionen im Beruf, wie auch immer, also ne, aber auch in der Familie, die haben Weiterverlinkungen, ja, also die Schlagwörter der Broschüren, mein Kind ist trans, was nun, also solche Sachen. Ja. Es gibt sehr, sehr viel, wo man sich wirklich gut informieren kann. Da an der Stelle sehr umfassend, daraus können sich dann ja auch weitere Fragen entwickeln, ne? Also die man dann der Person halt vielleicht auch stellen kann. Also ich glaube, Information ist einfach erstmal natürlich key und die Person, die sich da einem vielleicht offenbart hat, will vielleicht auch nicht unbedingt immer Wikipedia spielen, ne? Deswegen sage ich mal, also dass man sich auch selber informiert, genau. Ne? Oder halt eben nach Absprache. Also das ist natürlich ganz individuell. Ja. Ja? Und daraus ableitend das, was die Person einem an Informationen gibt, halt eben auch umsetzen. Also zum Beispiel, hey, ich nutze jetzt einen neuen Vornamen, möchte das mal ausprobieren. Ja. Also wirklich, ne, sich bemühen, das halt eben auch umzusetzen. Gleiches mit Pronomen. Pronomen, also Name merkt sich manchmal leichter als ein neues Pronomen. Also, aber da Übung, ne? Also das wirklich auch versuchen umzusetzen. Da geht es, den allermeisten Menschen geht es da nicht um Perfektion. Ne? Also gerade wenn man, sage ich auch Eltern, wenn man das Kind jetzt irgendwie 17 Jahre begleitet hat und hat immer eher gesagt, dass man dann nicht von einem Tag auf den anderen halt ins Sie wechselt, das ist vollkommen klar. Das ist aber auch den Kindern oder den Personen halt irgendwie klar. Ja. So. Ja. Und Hauptsache ist aber, man bemüht sich ehrlich und also nicht dieses von wegen, ah ja, habe ich schon wieder vergessen.
Ist ja nicht so schlimm.
Du weißt ja, wie ich das meine. Ja, genau. Also und wenn das dann sich aber über Monate zieht, dann merkt man natürlich auch, okay, da ist jetzt nicht so wirklich das Bemühen da.
Ja.
Aber dann ist da natürlich auch total Raum für eine Fehlerfreundlichkeit. Ja. Das habe ich noch nie anders erlebt. Ja. Nur, also man muss das Gefühl haben, okay, das Bemühen ist auch wirklich ehrlich gemeint. Ja. Und da, also warum ist das so wichtig, gerade auch nochmal als Appell an also Menschen, die jüngere Kinder vielleicht auch betreuen mit dem Thema. Es hat einen signifikanten Einfluss auf auf die mentale Gesundheit. Kinder, Jugendliche, generell Personen mit ihrem selbstgewählten Namen und ihrem Pronomen anzusprechen. Also da gibt es wirklich eine direkte Korrelation auch zu tatsächlich Suizidraten. Man muss es halt so klar benennen, ne? Also Transjugendliche und Kinder und junge Erwachsene haben eine viermal höhere Suizidrate als ihre Peers. Doch in den Versuchen. Und das trägt massiv dazu bei, dieses Ernstnehmen. Ne? Also ne, Kinder, Jugendliche, alle wollen sich ernst genommen fühlen. Ja. Das gilt für uns alle. Das hat so einen massiven Einfluss auf dieses, auf das Wohlbefinden tatsächlich. Das ist halt ein kleiner Schritt, den man dazu machen kann. Ne? Und im Erwachsenenleben, wenn sich der Kollege outet, natürlich ähnlich gelagert. Ja? Also dieses respektvolle, ich höre, was du sagst und ich versuche es umzusetzen. Und dich damit zu unterstützen. Also das sind so, wenn es nur irgendwas gibt, was man damit rausnehmen soll, dann das.
Ja. Ja.
Genau. Und wenn man schon im Nachfragen ist, vielleicht auch mal fragen, okay, was bedeutet das für dich, beziehungsweise was wünschst du dir von mir? Mhm. Also, ne, weil das kann ja auch total anders sein. Genau. Also zum Beispiel, Person will nicht, dass es sich aber im Freundeskreis rumspricht. Man hat also hat sich nur einem selber anvertraut erstmal. Ne? Ja. Also so irgendwo fremdouten ist natürlich ganz tabu, also ganz wichtig.
Ja. Also selber weiter quatschen
und dann. Ja. Und sondern da halt eben abklären, okay, wo ist das schon? Oder was wünschst du dir von mir? Wünschst du dir Unterstützung? Wenn dich, weiß nicht, Freund X schon wieder misgendert, also mit dem falschen Pronomen anspricht oder mit dem falschen Namen, soll ich da einspringen? Möchtest du das selber machen? Möchtest du, dass das halt irgendwie erstmal unterm Teppich bleibt, weil du kein Fass aufmachen möchtest? Das können so Fragen sein beispielsweise. Also ein bisschen bedürfnisorientiert mit, die Person hat sich mir anvertraut, was ein unfassbarer Vertrauensbeweis ist. Ne? Also gerade auch, wenn Kinder das machen, aber natürlich auch im Freundinnenkreis, wo auch immer, ja, und diesen Vertrauensvorschuss, den man da halt eben kriegt, halt dem auch gerecht zu werden mit so einer Orientierung an, okay, was sind da auch deine Bedürfnisse, ja. Genau, das ist das Wichtigste. Ja. Neben, natürlich, geht in Beratungsstellen, wenn ihr die Möglichkeit habt, ne? Also, wenn es da wirklich brennt an, in euch selber vielleicht auch,
Moritz, vielen Dank für diesen Appell nochmal zum Schluss. Ich glaube, das, was du gerade auf die letzte Frage nochmal gesagt hast, ich glaube, da bricht niemandem einen Zacken außer Krone, das vielleicht zu beherzigen irgendwie. Ich denke, so Empathie kann viel helfen.
Ja. Ja.
Ne, und wie gesagt, auch nochmal der Appell, wenn irgendwas sein sollte, auf alle Fälle in die Beratung gehen. Mhm. Vielleicht auch zu dir nach Göttingen. Also ich würde sofort zu dir kommen.
In Hannover gibt es auch super Anlaufstellen.
Ja, also ich bin mir ganz sicher, wie gesagt, wir verlinken die entsprechenden Seiten in unseren Shownotes, dass ihr alle irgendwie tolle Arbeit macht. Aber ich habe dich gerade als sehr, sehr, sehr zugewandten und sehr engagierten Menschen erlebt. Also ich würde sofort zu dir in die Beratung kommen.
Ja.
Ich würde sagen, erstmal danke, dass du heute bei uns auf dem Ponyhof warst.
Dankeschön.
Ne, auch dir, Katharina, vielen, vielen Dank für diese Folge. Und ja, vielen Dank, dass du uns zu dem Thema auch nochmal mitgenommen hast und uns so viel erzählt hast, in der Hoffnung, dass es vielleicht jemandem irgendwie ein Stückchen weiterhelfen könnte.
Vielen Dank für die Einladung, für
sehr
die Gelegenheit.
Gerne. Sehr gerne. Also bis bald. Ne?
Dankeschön.
Dankeschön.
Tschüss.
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 Das war er, der Podcast des SOVD Niedersachsen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Bewertungen. Oder schreiben Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihren Wünschen und Anregungen. Wir werden uns weiter für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzen. Seien Sie dabei!